ich gehe am Abend, wenn ich heimkomme, zuerst 10 Minuten wischen. Und das ist extrem bünzlig. Aber es gibt mir die Ruhe, runterzukommen. Und die 10 Minuten geben mir Bestätigung. Jetzt habe ich auch etwas gemacht, weil viel im Tag schief gegangen ist. Die Schweiz wird wegen der Zölle nicht untergehen, aber es ist natürlich ein enormer forcierter Strukturwandel. Und die Frage ist, wollen wir den? Wir werden weiter funktionieren. Es sind einfach Steine, die in den Weg gelegt werden, die das Leben, das Arbeiten und das Unternehmerische anspruchsvoller machen.
KMU-Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
Sein Unternehmen ist Weltmarktführer. Das mit einem Produkt, das relativ einfach scheint. Das sind sogenannte Pens, also eine Art Spritze, die man sich selber geben kann. Bekannt sind die vor allem bei Diabetikern. Willkommen zu KMU Stories, einem Podcast vom Swiss Venture Club. Es ist KMU Story Nummer 48 mit Ipsomed. Ich bin Oliver Steffen und bei mir sitzt der CEO, Mitbesitzer und Verwaltungsrat Simon Michel. Schön nimmst du dir Zeit, Simon.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe gesagt, euer Produkt scheint relativ einfach zu sein. Irgendwo hat es einen Deckel, einen Behälter, wo das Medikament drin ist, wahrscheinlich eine Feder und eine Nadel.
Es sind einfache Produkte. Es sind Produkte, die jederzeit funktionieren müssen, und zwar wirklich jederzeit. Es sind Produkte, die Menschen selber daheim verabreichen und brauchen, um ihre Krankheit zu bekämpfen. Und das ist eine grosse Verantwortung, dass die immer funktionieren.
Aber wie wird man aus der Schweiz mit so einem, ich sage es jetzt, relativ einfachen Produkt Weltmarkt führen? Das können doch alle auf der Welt auch machen.
Also ich habe Wirtschaft studiert in St. Gallen und ich habe mir auch lange nicht vorstellen, dass es über 2000 Patente geben kann, um ein Medikament von einer Seite auf die andere Seite aus einer Nadel auszudrücken. Aber es ist durchaus machbar. Es ist sehr viel Know-how dabei, um so ein Produkt effizient und auch in hohen Mengen herzustellen.
Angefangen und DNA war ja ursprünglich die Insulinverabreichung. Dein Vater und dein Bruder haben das Ganze angefangen und entwickelt. Wie sind sie auf das überhaupt gekommen? Warum ist das der Kern? Warum ist das überhaupt entstanden, der Erfolg, den ihr heute habt?
Mein Vater hat vor über 50 Jahren bei Novo Nordisk angefangen zu arbeiten. Das ist ein Unternehmen, das Insulin verkauft hat. Damals sehr einfach, in Spritzen, in Fläschchen aufziehen, ungenau. Und nach 10 Jahren im Aussendienst hat er gesehen, dass es bessere Methoden muss geben muss, um es präziser zu spritzen. Und er hatte die Idee, das zu verbessern mit der Insulinpumpe, mit einem Pen. Und sein Bruder, mein Onkel, hat das Abentech gemacht, hat studiert und hat dann mit Sparetia-Kollegen zusammen, mit meinem Vater zusammen, die erste Insulinpumpe entwickelt.
Magst du dich erinnern an die Zeit? Du bist ja dort so um die 8-10 herum gewesen.
Ja, es war eine spannende Zeit. Wir sind in einer kleinen Wohnung in Meyenfeld in Burgdorf aufgewachsen. 95 Quadratmeter. Wir waren am Mittagstisch, am Abendtisch. Die beiden haben 2 Jahre nicht gearbeitet. Die haben wirklich umgetüftelt an diesem Produkt. Und wir mussten, wenn es laut wurde, ins Zimmer gehen. Weil die haben immer gestritten, immer gefeitet. Meine Mutter ist dazwischen gekumpelt und hat sie wieder an den Tisch gebracht. Aber so ist es halt in frühen Phasen, wenn man so Unternehmen gründet.
Und hat es keine Existenzängste gegeben? Ich meine, man weiss ja nicht, wo das anführt. Ich habe irgendwo gehört, glaube ich, Million Geld hat es gebraucht, um das überhaupt zu entwickeln in der kleinen Wohnung und ein Vater, der eigentlich nicht schafft, der immer da ist.
Ja, es war eine schwierige Zeit. Wir haben auf viel verzichtet. Wir hatten auch Glück gehabt, oder der Vater hatte Glück gehabt, auch einen Kredit zu bekommen, einen zinslosen Kredit zu bekommen für 500'000 von Vorfahren, von Organisation von InnoSuisse. Und hat so können starten. Aber ja, so ist es bei vielen jungen Unternehmern, die anfangen und den Mut haben, einfach jetzt zu probieren.
Heute hast du 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Macht die Zahl stolz? Macht der Umsatz etwa 750 Millionen? Macht das stolz? Was ist es, was dich stolz macht?
Also ich habe keine Zahl im Kopf, wo wir herwollen. Es ist wichtig, dass wir unseren Auftrag erfüllen können. Was uns stolz macht und was uns und mich persönlich auch motiviert, jeden Tag aufzustehen, ist der Umstand, dass wir Menschen mit chronischen Krankheiten helfen können. Das ist ein Riesenprivileg. Und das sind Millionen von Menschen weltweit, die das jeden Tag brauchen. Und das treibt uns als Firma an. Und das macht uns stolz.
Also es ist nicht nur der Blick auf, das ist ein riesiger Markt, den man bewirtschaften kann, sondern du siehst schon auch, dass die Arbeit einen Sinn hat.
Sie hat einen absoluten Sinn und natürlich müssen wir Gewinne machen, natürlich müssen wir wachsen. Wir investieren pro Jahr über 80 Millionen, bald 100 Millionen Franken in die Forschung, in die Entwicklung, in neue Plattformen, um Medikamente noch besser, noch einfacher zu verabreichen. Und darum sind die Zahlen natürlich auch wichtig, aber hinter allem steht der Purpose, steht der Sinn.
Jetzt hat es in dieser Geschichte von diesem Unternehmen, in diesen 40 Jahren, wo sie ja insgesamt sind, hat es Verkäufe gegeben, ein Teil ist an Pharma verkauft worden. Jetzt kauft ein Teil dein Vater wieder raus. Warum braucht es das?
Wir haben zwei Geschäftsfelder aufgebaut in den letzten 20 Jahren. Ein Direktgeschäft, Insulinpumpengeschäft, das wir direkt verkauft haben mit 20 Tochtergesellschaften rund eine 4. Milliarde Umsatz erwirtschaften. Und wir haben das B2B-Geschäft, das Firmenkundengeschäft, wo wir die Pens entwickeln und herstellen für Pharmaunternehmen. Das ist ein komplett anderes Geschäft von Logik her. Und beim Firmenkundengeschäft verdienen wir sehr viel Geld. Dort sind wir der Weltmarktführer, dort sind wir der Goliath, dort wollen wir wachsen, dort müssen wir wachsen, der Bedarf ist riesig. Und bei den Pumpern war ich in der David. Das Unternehmen, das gekämpft hat gegen die Grossen, aber nie wirklich Gewinn gemacht hat. Jetzt haben wir entschieden, das rauszunehmen und in die Familie zu nehmen, zum Vater zu nehmen und das separat zu führen, bis es Gewinn macht und dann eventuell eine Börse zu bringen.
Warum werden dann die Pens immer wichtiger? Also das sind quasi die Spritzen für den Laien. Da nimmt man den Deckel weg und tut sich im Prinzip einfach gesagt auf den Oberschenkel oder ich weiss auch nicht, wo sonst noch. Warum werden die immer wichtiger?
Es gibt verschiedene Trends, die das unterstützen. Medikamententherapien gehen vom Spital heim. Es ist einfacher, angenehmer für die Betroffenen, aber schon günstiger für das Gesundheitssystem. Erstens. Zweitens. Etwa 80% von neuen Medikamenten in der Entwicklung kann man nicht schlucken mit Tabletten. Man muss spritzen, weil die Moleküle zu gross sind. Also die können nicht mehr in der Magenwand passieren. Und dann ein dritter Effekt ist, dass es immer mehr Medikamente gibt, die kopiert werden können. Wir reden von Biosimilars, Generics. Und dadurch haben viel, viel mehr Menschen weltweit Zugang zu mehreren Medikamenten und zu modernen Medikamenten. Und wir bedienen sowohl Originalhersteller wie auch Generikhersteller bedienen.
Aber es ist immer noch angenehmer, wenn ich mir vorstelle, Tabletten zu schlucken oder ein Sirup zu schlürfen, als sich so eine Spritze zu setzen. Probierst du das auch selber wieder aus? Oder wie ist dein Zugang zu deinen eigenen Produkten?
Also es ist absolut einfacher und es wäre sicherlich wünschenswert, wenn wir Medikamente könnten mit einer Tablette einnehmen. Aber die Moleküle sind viel zu gross, der Körper wird es nicht ermöglichen. Insulin wird man nie schlucken, zum Beispiel. Oder? Und natürlich testen wir Produkte auch testen, aber da gibt es sehr klare Vorschriften, sehr klare Vorgänge, die nicht einfach sich umstechen hier, dass sie entsprechende Versuchseinrichtungen.
Aber du hast es auch schon ausprobiert?
Natürlich.
Und wie ist das für die Leute, die das nicht kennen? Tut das weh? Ist das ein kleiner Pieks?
Also die Nadeln sind unglaublich fein. Die sind fast so fein wie ein Haar. Und spürt man eigentlich bei einer normalen Injektion nicht mehr. Einmal von zehnmal hat man Pech und trifft irgendwo ein Gewebe, wo ein bisschen Nerven drin sind. Und dann spürt man es ein bisschen. Aber im Normalfall spürt man das nicht mehr. Die Nadeln gehen nur 5-6 mm rein. Geht ganz, ganz kurz.
Und die Pens werden dann, also ihr verkauft die und die werden dann quasi in der Pharma aufgefüllt und als Produkt verkauft. Also ich nehme an, das ist nicht ganz unkomplex, weil man da wie zwei Produktionsstränge muss synchronisieren.
Wir sind ein Zulieferer von Pharmafirmen, richtig. Also wir schicken die Pens, die Kunststoffprodukte, Pharmafirmen und sie verheiraten sie mit der Glasspritze zum Medikament, zum Kombinationsprodukt. Das ist eine enge Zusammenarbeit.
Wir sind an der Börse, aber weiterhin ein Familienunternehmen. Wie gut funktioniert die Kombination?
Ich glaube, es funktioniert sehr gut. Die Börse gibt uns Disziplin, sie gibt uns Governance, also dass wir uns richtig und gut verhalten. Wir sind transparent, unsere Kunden sehen jederzeit alle wichtigen Zahlen. Und gleichzeitig haben wir das Unternehmerische, den Mut, den Risikoappetit behalten von einem eigentümergeführten Unternehmen.
Ich habe schon andere da im Podcast gehabt, die auch grosse Familienunternehmen zum Teil hatten. Die haben gesagt, zum Glück bin ich nie an der Börse. Wir können viel langfristiger denken. Wir sind viel weniger unter Druck. Siehst du die Seite auch?
Ich verstehe die absolut. Und wir haben uns immer wieder überlegt. Aktuell sind wir zu viel wert, um die einfach so vor die Börse zu nehmen. Das Unternehmen ist auch keine Absicht. Die Börse hilft uns aber auch. Sie gibt uns jederzeit einen Wert, wenn wir Zukäufe machen wollen, erstens. Und zweitens, sie gibt uns auch Employer Brand. Also man ist wesentlich präsenter als kotierte Firma. Und im heutigen War for Talent, wo wir Mitarbeiter suchen, ist das immer wichtiger.
Ist das schwierig in der Schweiz?
Für uns nicht. Wir haben einen guten Brand, einen gesunden Brand. Wir stellen pro Jahr etwa 500 Leute in der Schweiz, etwa 350 neue Stellen und etwa 150 durch Abgänge, Pensionierungen und wir finden die Leute.
Du hast es vorhin erzählt, oder am Küchentisch ist am Anfang noch gestritten worden, wo du noch als Kind warst. Ist dann für dich immer klar gewesen, doch, ich will das einmal, ich will dort einmal hin? Oder ist es eher gewesen, um Gottes Willen, ja nie ins Geschäft vom Vater?
Also der Vater hat das sehr geschickt gemacht. Er hat uns nie gepusht, wir brüten schon mehr. Wir brüten eine andere Karriere gemacht, Richtung Uhren. Er ist CEO von einer Uhrenfirma. Er hat uns nie wirklich gepusht, aber er hat mich früher schon, während der Uni schon, ins Board genommen als Observer. Bin dabei gewesen und habe die Firma so langsam kennengelernt. Bin dann in Beratung gegangen, bin in Telekommunikation gegangen und dann ultimativ dann doch zurückgekommen.
Also das ist ganz ein bewusster Weg, wo er mit dir eingeschlagen hat? Oder hast du den bewusst eingeschlagen? Also die Frage ist, wer ist da der Treiber gewesen?
Sicherlich beidseitig, aber noch einmal, es ist ein riesen Privileg. Also wenn man die Möglichkeit hat, einzusteigen, ich war ja 10 Jahre lang im Aussendienst, im Marketing, gewesen, im Produktmanagement, gewesen, bei den Zahlen, gewesen, bis ich die Gesamtleitung übernommen habe. Also ich habe die Stufen durchschritten und habe mir aber damals nicht überlegt, wie der morgen Gesamtleitung. Das war ein Prozess. Gewesen.
Und vor 11 Jahren hast du das Ruder selber übernommen. Wie einfach war das mit deinem Vater?
Mein Vater hat das gut gemacht. Er ist ja schon vor 25 Jahren operativ ausgestiegen mit 354 und hat mehr externe CEOs gehabt, ist dann kurz zurückgekommen. Und die Übergabe ist unglaublich unkompliziert gelaufen. Also die Mitarbeiter haben gewusst, der Simon wird kommen. Es war bekannt gewesen. Mhm. Ich habe mit der Geschäftsleitung können uns auch auf die Situation vorbereiten. Es ist sehr smooth gegangen.
Und da muss man sich auch ein bisschen beweisen, oder?
Man muss sich sicherlich von Anfang an beweisen. Schon in den ganzen frühen Tagen, bin ich früh am Morgen gekommen, bin als Letzter gegangen. Ich wollte Erfolge bringen. Ich konnte das China-Geschäft aufbauen, zum Glück. Ich konnte zeigen, dass ich nicht nur der Sohn bin. Das war sicherlich eine Zeit, wo ich sehr engagiert war. Aber das muss man natürlich, das ist klar.
Ist das strategisch? Also von dir hast du gesagt, wenn ich den Job übernehme, dann muss ich mich beweisen und das ist mein Plan dafür.
Sehr bewusst. Andere Elemente sind weniger bewusst passiert. Zum Beispiel bei der Jazzmeisterschaft. Ich habe die Ipsmed Jazzmeisterschaften eingeführt und dann bin ich beim zweiten Mal Jazzkönig geworden. Und dann haben mich plötzlich Leute gegrüßt, in Firmen, die mich vorher nie gegrüßt haben. Da habe ich auf einer anderen Ebene Respekt bekommen. Aber es ist bewusst und unbewusst passiert.
Also das heisst, lang arbeiten, klares Ziel haben und Jazzkönig werden bei der Internet. Hast du das noch mal geschafft?
Nie mehr.
Du hast 2 Söhne mit deiner Frau. Ist dort auch schon klar vorgespurt? Hast du dort auch schon einen Plan im Hinterkopf?
Der Lukas ist 17, er geht Richtung Architektur. Er hat seine klare Vorstellung und der Dominik geht mal in Austausch auf England. Also das ist offen. Oder? In dieser Größe der Firma können wir nicht mehr von Familiendynastien reden. Es ist schön, wenn sie sich engagieren wollen, aber wir sind noch nicht so weit im Diskurs.
Also du könntest auch damit leben, wenn gar niemand mehr von der Familie drin ist, direkt, also im operativen Geschäft?
Oder in dieser Größe müssen wir die beste Besetzung haben für die Führung. Man muss nicht zwingend operativ im Geschäft sein, man kann auch im Board sein, da gibt es verschiedene Optionen. Der Dominik zeigt das Interesse, er ist interessiert, wir reden viel daheim. Er ist 15, also wir haben noch Zeit.
Und haben die auch als Ferienjob, du hast glaube ich auch mal als Ferienjob in der Firma selber geschafft als Junge, haben sie das auch schon machen?
Wir haben damals das noch dürfen, mit 14, 15 arbeiten, oder? Für 5.50 Franken Stunden, gehen Pen zusammenschrauben. Das ist heute nicht mehr so einfach. Wir sind viele Firmen, wir gehen die Firmen anschauen, zeigen die Anlagen, die Produkte, dass sie verstehen, was es geht.
In wenigen Augenblicken reden wir da noch ein bisschen mehr über den Simon Michel, die aktuelle Situation mit den USA und der EU und warum es von ihm einen Avatar gibt.
Hallo miteinander, mein Name ist Hannes Weibel und ich leite das Firmenkundengeschäft im Wirtschaftsraum Zürich bei der UBS. Als Presenting Partner vom SVC setzen wir uns gemeinsam für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz ein. Wir wünschen euch jetzt viel Spass und Inspiration mit dem Podcast.
Wir sind bei der KMU-Story von Ipsomed. Gast ist der CEO und Verwaltungsrat Simon Michel. Ich habe es gesagt, von dir gibt es einen Avatar, einen Bot. Was heisst das konkret? Für was brauchst du das?
Also wir wollen neue Wege gehen. Wir haben mehr virtualisiert in Bern mit Krawatte, in Ipsomed ohne Krawatte. Und jetzt kann ich vor allem mal alle Sprachen reden. Also wir haben ein Language Model gebaut, auch das Sprachmodell gebaut, wirklich in meinem Dialekt habe Chinesisch reden und dann kann ich Vorträge geben, das ist schon mal ein Element. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wollen ein geschlossenes Standalone LLM bauen, ein Language Model, wo wir wirklich meine gesamten Speeches, Vorträge, Präsentationen, Zeitungsartikel einspeisen, dass er ultimativ mein gesamtes Wissen verinnerlicht hat.
Ist das so der Anfang quasi vom Wissen für die Ewigkeit aufzubewahren?
Soweit denke ich eigentlich nicht. Es geht wirklich um die neue Technologie probieren zu spielen, umzugehen und schauen, was rauskommt. Und ich stelle mir schon vor, dass man in den Social Media in Zukunft nicht mehr physisch selber präsent sein muss, dass das ein Bot machen kann. Viele von uns haben ja schon Bots, die einen begleiten, die Präsentationen zusammenfassen bei den Teams Calls. Und das geht noch viel, 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 viel weiter. Und ich will einfach hier früh das austesten und ich habe die Möglichkeit, und darum machen wir es.
Und der Avatar sieht dann genau gleich aus wie du? Oder ist das überzeichnet? Wie fotorealistisch oder wie eben genau anders ist er?
Also wir haben wirklich das Bildmodell gemacht, mit 3D, wir haben wirklich mit Kameras von allen drei Seiten haben wir mehr aufgenommen als bei ich. Wir haben einen guten Tag natürlich, und dann am Morgen frisch rasiert, ohne Augenringe, natürlich optimal.
Und siehst du in dem Fall die künstliche Intelligenz nur als Chance?
Künstliche Intelligenz ist eine Riesenchance für die Menschheit. Die nächsten 10, 15 Jahre werden wir unglaubliche Innovationssprünge machen, aber wir müssen gleichzeitig unglaublich aufpassen, dass wir die KI im Griff behalten für die Menschheit.
Also du wirst es nicht regulieren?
Wir müssen regulieren. Wir müssen probieren, regulieren. Wir müssen ethische Richtlinien festlegen. Wir müssen ganz klar KI-Regeln unterbringen. Vor allem, wenn es dann physisch geht. Also zu Robots, da sind wir nicht weit entfernt, bis wir humanoide Roboter haben. Und da müssen wir ganz klar sehr strenge Regeln implementieren.
Wie viel braucht ihr KI bei euch? Also in der Pharma selber ist ja das schon in der Entwicklung von Medikamenten wird das schon zum Teil intensiv genutzt. Wie ist das bei euch?
Bei Ipsomed haben wir über 60 Initiativen. Wir haben Ipsomind, das ist eigentlich das gesamte Ipsomed-Know-how, das wir nutzen und den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Wir brauchen es im Bereich von Patentwesen. Wenn wir Zehntausende von Patenten müssen durchsuchen müssen, wir drin sind, etwas verletzen, ist eine Maschine besser als ein Mensch. Wir haben verschiedenste Applikationen, aber sie erst am Anfang.
Nichts machen kann die künstliche Intelligenz gegen den Donald Trump und seine Zölle, die vor einer Woche bekannt worden sind. Du bist in einer relativ komfortablen Lage, scheint es mindestens von außen. Du kannst einfach verschieben, die Produktion auf Deutschland. Dort ist 15% Zoll, die die EU hat, und 39% Zoll wie aktuell die Schweiz. Wie fest beschäftigt dich das?
Also wir haben rund 10% vom Gesamtumsatz, der in den USA gemacht wird, rund 5% aus der Schweiz raus, 5% aus Deutschland. Und wir können wirklich agieren. Wir haben die Möglichkeit, Aufträge von Solothurn auf Schwerin zu schieben und dafür andere Aufträge von Schwerin nach Solothurn zu nehmen, sodass es keinen Einfluss auf Mitarbeiter hat. Aber es ist natürlich ein enormer Aufwand. Oder? Und also, das wäre einfach nicht nötig gewesen. Oder? Nach all diesen Krisen, die wir hatten, seit der Schweizer Euro-Franken-Auflösung, seit Covid, seit Krieg, Energie und jetzt noch das. Also es hört einfach nicht auf.
Wir hangeln uns von Krise zu Krise. Hat man ein bisschen das Gefühl, du bist bei der FDP, du bist Nationalrat von der FDP und dort redet er von einem Fitnessprogramm für die Schweizer Wirtschaft. Aber mein Eindruck ist, auch wenn ich dir zuhöre, die Schweizer Unternehmen sind sich das gewöhnt. Wir passen uns schnell an, wir sind clever, wir sind kreativ. Braucht es das wirklich? Weil so gross ist jetzt der Einfluss von diesen Zöllen, hat man das Gefühl, wenn man so anhört. Es gibt einige, die es schwer betrifft, nicht?
Wir haben einige, die es sehr schwer betrifft. Die Schweiz wird wegen der Zölle nicht untergehen, aber es ist natürlich ein enormer forcierter Strukturwandel. Und die Frage ist, wollen wir den? Wollen wir wirklich, dass Hunderte von Dekolletagefirmen müssen schliessen? Wollen wir wirklich, dass Greyerzer Käse Hunderte von Landwirten die Milch nicht mehr liefern können, weil der Käse nicht mehr verkäst, weil die Milch nicht mehr verkäst werden? Das sind natürlich viele Einzelschicksale. Aber die Schweiz wird nicht untergehen. Oder? Wir werden weiter funktionieren. Es sind einfach Steine, die in den Weg gelegt werden, die das Leben, das Arbeiten und das Unternehmerische anspruchsvoller machen.
Aber du baust auch ein Werk in den USA, andere machen das auch, gehen auch den Weg. Auch in China haben wir eine eigene Produktion. Ist das der Weg, wo man geht? Dass man einfach sagt, wir müssen uns, wenn wir aber eine gewisse Größe so stark diversifizieren, dass man auch wie in Corona, wo es die Lieferengpässe gegeben hat, dass wir das nicht mehr haben?
Die Deglobalisierung, die Regionalisierung hat sicherlich schon mit Corona, vielleicht schon vorher gestartet. Für uns ist es ganz klar, wir müssen näher zum Kunden gehen. Es geht auch um CO2-Abbau. Wir haben etwa 18% vom gesamten CO2 in unserer Lieferkette. Wenn wir da auf Null gehen oder runter auf 3-4%, dann müssen wir näher zum Kunden gehen. Es gibt verschiedene Gründe, warum man regionalisieren. Und das ist sicherlich ein notwendiger Schritt. Es ist nicht unbedingt schlecht für die Schweiz, weil wir hier ja weiterhin erfinden, entwickeln, innovieren. Das heisst, wir können die meisten Gewinne zurück in die Schweiz holen, weil von hier aus wird ja verkauft. Wir können im Ausland ja nur produzieren. Es kann durchaus ein spannendes Modell sein für die Schweiz, um das BIP, den Wohlstand pro Kopf, zu steigern, indem wir hier höherwertige Berufe haben und vielleicht ein bisschen weniger Produktionsberufe haben.
Ist das Zukunftsmodell oder ist nicht das Risiko, dass das irgendwann für die Schweiz gar nicht mehr so relevant ist oder nur in der Schweiz gar nicht mehr so relevant ist, sondern dass auch das sich regionalisiert?
Also wir brauchen ganz sicher immer Produktion auch in der Schweiz, ein Teil, dass man das Know-how, den Transfer hat von Entwicklung auf Produktion. Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir morgen die Entwicklung ins Ausland werden verschieben. Wir werden vielleicht einen Hub dort und dort aufbauen, aber der Vorteil unserer Wissensgesellschaft mit den Top-Schulen, mit den Fachhochschulen, die wir haben, ist unser grosser Asset seit 100 Jahren. Und ich bin überzeugt, dass das ein Weg in die Zukunft ist, heute halt mehr zur Wissensgesellschaft zu werden und vielleicht ein bisschen weniger zu produzieren.
Du bist ein Kämpfer für die neuen Verträge von der Schweiz mit der EU. Das ist, könnte ich jetzt böse sagen, reines Eigeninteresse, weil du in einer Branche bist, die Medtech-Branche. Die werden von der EU behandelt, wie wenn er in Burkina Faso wäre. Also ihr müsst alles wieder neu nochmal zertifizieren lassen. Ist das der Antrieb?
Also die Medtech-Branche hat es ja bereits schmerzhaft müssen lösen. Oder? Die meisten von uns sind ins Ausland gegangen. Der Sitz, von der regulatorische Sitz ins Ausland verlegt. Die meisten, etwa 10% der Unternehmen, haben das nicht geschafft und können nicht mehr liefern. Was wir erlebt haben, wünschen wir keine andere Branche. Wir haben 19 weitere Branchen, die in diesen Verträgen geregelt sind. Wir sind eine von diesen 20. Und wir haben natürlich Margen. Wir haben gewisse Margen, aber Baustoff, Landwirtschaftsmaschinen, Lift, Präzisionsinstrumente, viele andere Branchen haben die Margen nicht. Oder? Und dort würde es zum grossen Problem führen. Und darum setzen wir ein, dass wir die enorm gute Ausgangslage, die wir seit 25 Jahren haben, mit Europa einfach weiter haben in Zukunft.
Aber das hat einen Preis. Oder man kann sagen, ja, für die Wirtschaft und für diese Branche ist es wichtig. Und der Preis ist aber, dass man ein Stück weit Unabhängigkeit weglässt.
Der Preis ist vorhanden, aber er ist gering und er wird völlig überzeichnet. Der Automatismus, den wir bekommen, ist genau dort, wo man ihn will. Wir wollen den Automatismus, nämlich bei den Normen. Dort wollen wir keinen Schweizer Standard. Wir wollen einen Standard auf dem europäischen Kontinent. Da steht jeder Wirtschaftsverband dahinter, da steht der Arbeitgeberverband dahinter, da steht jeder Branchenverband dahinter, da stehen sogar Gewerkschaften dahinter, sogar die grossen Landwirtschaftsverbände stehen dahinter. Also, wir müssen sehen, oder? Wenn man rein von Äußeres beurteilt, rein die Wirtschaft und alle Players, die exportieren, ist es ein absoluter No-Brainer, das zu machen, weil das Stück Souveränität, das wir weggeben, nur in dem Bereich weggeben, wo wir es weggeben.
Das klingt alles sehr positiv. Trotzdem gibt es eine starke Gegnerschaft. Es gibt eine Gegnerschaft, die sagt, Zuwanderung ist ein Problem in der Schweiz und das ist Zuwanderung, die die Wirtschaft macht, weil sie Fachkräfte in die Schweiz reinholt. Kann man das einfach so sagen? Ja, das ist jetzt so, das läuft jetzt so weiter. Es ist wirtschaftlich wichtig, dass wir näher an die EU angebunden sind.
Also die Zuwanderungsdiskussion ist eine separate Diskussion, wo wir ja mit der SVP-Initiative 10 Millionen Schweiz wirklich separat können diskutieren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wir müssen sehr klar unterscheiden zwischen Asyl und zwischen Arbeitsmigration. Und wenn die Mehrheit der Bevölkerung sagt, dass man den Unternehmen die Arbeitskräfte wegnimmt, dann ist das ein bewusster Entscheid der Schweizer Bevölkerung. Führt natürlich dazu, dass der Wohlstand sinkt. Das ist ganz klar, da gibt es genug Studien, das wissen wir. Das ist ein bewusster Entscheid. Wenn man das will, kann man das machen. Ich gehe aber davon aus, dass man durch Automatisierung, durch die Prozesse, die ich vorher genannt habe, nämlich durch Regionalisierung, Globalisierung und durch KI, der Peak irgendwo bei 10, 10,5 Millionen wäre erreicht haben und dann rein oder ein Fakt, dass wir weniger Kinder haben, es langsam wieder zurückgeht.
Du bist, ich habe es gesagt, nicht nur CEO, sondern auch Nationalrat, etwas, das eigentlich zeitlich gar nicht geht.
Es ist ein Spagat und ich möchte gerne mehr Zeit in der Politik und auch mehr Zeit in der Firma verbringen. Es ist ein Spagat, ich habe viele andere Ämter können ablegen. Ich bin sehr klar taktet. Ich habe zum Glück zwei Büros, die mich unterstützen und gut zusammenarbeiten. Aber es ist ein Spagat.
Ich habe gehört schon von Politikern, die sagen, ja, das ist eigentlich ein 50%-Job.
Also im Nationalrat, je nach Thema, und ich habe mir mit dem EU-Dossier kein einfaches Thema aufgebürdet, ist durchaus ein 50%-Job.
Hast du das Dossier schon alles durchgelesen? Ist ja relativ ein dicker Schunke. Oder hat dir da KI schon geholfen?
Also wir haben KI mit dem Bilabot. Wir haben mit Progress Suisse ein KI gebaut, ein Large Language Model gebaut. Das werden wir in zwei Wochen auch live schalten und der Schweizer Bevölkerung zur Verfügung stellen. Aber das Relevante ist ja nicht der Vertrag, die 900 Seiten. Das Relevante sind die Gesetze. Oder? Und da geht es schlussendlich um einen Ordner. Das ist ein halber schlanker Bundesordner, den wir schlussendlich werden behandeln. Weil politisch werden wir nicht über die Verträge reden. Politisch werden wir nur über die Schweizer innenpolitische Umsetzung reden. Und das sind die Anpassungen im Ausländerintegrationsgesetz, das sind die Anpassungen im Zivilgesetzbuch, all die kleinen Elemente, die wir anpassen. Und nur über die werden wir reden. Und die hat man gelesen in einem halben Tag. Also das wird schon sehr, sehr, sehr heiß gekocht, oder, dass wir hier überkommen.
Also intensive Zeit als Politiker mit dem Kampf für die Verträge mit der EU, intensive Zeit auch als CEO. Wann sieht dich deine Familie überhaupt noch?
Wir haben uns gut eingerichtet. Ich nehme mir auch Urlaub, wirklich 6-7 Wochen, probiere wirklich weg zu sein. Ich stehe vielleicht morgen früher auf, mache 2 Stunden Mails. Und wir haben sehr viel Quality Time. Also wir sind relativ konservativ, wir sitzen am Abend zusammen am Tisch von 7 bis 9, wir essen, wir reden viel, wir politisieren, wir reden über Wirtschaft, wir reden über private Themen. Und es ist vielleicht weniger Zeit, als andere haben. Ich gehe jetzt nicht an jeden Fußballmatch von den Buben, aber die Zeit, die wir zusammen haben, die ist qualitativ hochstehend.
Also das heisst, du bist auch privat durchgetaktet, weil es sonst gar nicht anders geht. Also du sagst, 7 bis 9, die Zeit ist fix in meinem Kalender und die raubt mir niemand.
3-mal eine Woche probieren wir das wirklich. Wenn eine Session ist, ist es schwieriger. Das haben wir jetzt auch gelernt. Dann muss halt am Wochenende weniger Arbeit anfallen. Aber ja, das ist so. Aber das ist unser Deal daheim und das geht anders nicht. Aber es funktioniert gut. Und ich werde ja auch nicht bis 70 genauso weiterarbeiten. Oder? Ich habe ja weitere Optionen und weitere Möglichkeiten. Und dann gibt es vielleicht auch Zeit, wo ich auch wieder mehr Zeit habe.
Ich habe gehört, du hast mal angefangen, Imker hast dann aber wieder aufgegeben. Ist das, also du hast durchaus noch Lust, auf anderes zu machen, auch wenn du eigentlich gar keine Zeit hast.
Ja, in einer riesen Liste von Themen, die mich interessieren. Das Imkerprojekt ist wirklich schief gegangen. Die Völker sind geschwärmt und der Varroa hat mir den Rest aufgefressen. Also die Kästen sind jetzt alle im Keller. Finde es üblich für einen anderen Lebensabschnitt.
Du hast ein Haus in Solothurn, eine Finca in Mallorca, habe ich gelesen. Wie wichtig ist dir Geld?
Geld ermöglicht einem, Träume zu erfüllen, vereinfacht sicherlich das Leben. Man hat die Sorge nicht. Ende Monat ist ein enormes Privileg. Aber im Grundsatz leben wir normal. Also wir sind eingebettet in Solothurn, im normalen Umfeld. Wir fliegen mit der ganz normalen Linienmaschine nach Mallorca und probieren so normal wie möglich unsere Kinder zu erziehen.
Ist jetzt aber schon ein bisschen tief gestapelt, weil so einfach ist es ja dann gleich nicht. Es wissen ja alle in der Region, wer das ist von euch, da habt ihr euch eingesetzt und da habt ihr euch investiert. Ihr seid schon ein bisschen Könige von der Region.
Ich habe probiert, wo ich mich entschieden habe, politisch aktiv zu sein, wirklich nah bei der Bevölkerung zu sein. Ich gehe an Fasnachtsanlässe, ich gehe in den Rotary Club, ein ganz normaler Bürger zu sein im Umfeld. Meine Frau engagiert sich in Kirche, wir sind bei Schule aktiv. Also wie man das macht als Milizbürger und durch das, glaube ich, haben wir einen sehr nahen Draht zu unseren Freunden im Kanton.
Ist dir das auch wichtig, dass du nicht abhebst? Gibt es so Sachen, wo du manchmal sagst, das ist gut, dass ich mich da wieder erden kann?
Also meine Frau ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Oder? Sie hat mich jemanden runtergeholt und ein bisschen gebremst und kommt ab und sagt, jetzt bist du daheim, jetzt bist du nicht mehr in Bern. Ich glaube, sie ist ein ganz wichtiger Anker für mich, um ein normales Leben zu führen.
Also das heisst, ihr hörst auch zu?
Absolut, eine starke Frau.
Und wem hörst du sonst noch zu?
Ich lese viel. Ich habe grundsätzlich probiere ich, Themen aufzunehmen, oder? Und zwar von allen politischen Spektren. Ich finde libertär interessant, ich finde auch gewisse linke Anliegen interessant. Man muss probieren zu verstehen, sich ein Bild zu bauen, um selber zu einer guten Entscheidung zu kommen. Oder? Und durch das probiere ich viel aufzunehmen, ständig.
Wo bist du ein richtiger Bünzli-Schweizer?
Ich bin relativ pedantisch. Also, ich konnte lange Zeit nicht können schlafen, bevor nicht die Ordner im Bücherregal richtig aufgereiht waren. Ich tue die Heftchen auf dem Tisch immer noch heute wegrichten. Ich finde aber Ordnung gibt einem einen gewissen Halt im Leben, in einem hektischen Leben. Und, ich gehe am Abend, wenn ich heimkomme, zuerst 10 Minuten wischen. Und das ist extrem bünzlig. Aber es gibt mir die Ruhe, runterzukommen Und die 10 Minuten geben mir Bestätigung, jetzt habe ich auch etwas gemacht, wie viel im Tag schiefgegangen ist.
Das ist ein neues Geschäftsmodell. Wischen, um sich zu beruhigen, das könnte man auch in der Gruppe machen. Das, ich sehe da durchaus ein Potenzial für gestresste Manager. Ich habe am Schluss noch 3 Sätze zum Fertigmachen für dich. Ich bleibe in der Schweiz, auch bei einem Nein zu den neuen EU-Verträgen will.
Unser Land nicht wird untergehen. Wir werden uns als Schweiz auch mit dieser neuen Situation können auseinandersetzen.
CEO von Ipsome, bleibe ich so lange?
Solange ich richtig bei dieser Funktion und solange ich den Beitrag leisten kann, der notwendig ist, dass die Firma prosperiert.
Und gibt's hast du für dich innerliche Perspektiven, wo du sagst, dann ist dann wahrscheinlich
schon. Die habe ich, aber ich möchte heute nicht kommunizieren.
Das letzte Mal nicht ans Schaffen gedacht, Hani?
Oh.
Gestern beim Wischen.
Ich war in der Ferien im Pantanal in Brasilien, im Kanufahren auf dem Rio Negro mit der Familie, von Mucken durchstochen. Da bin ich weit, weit, weit weg von Politik und Arbeit gewesen.
Danke vielmals, Simon Michel, Weltmarktführer bei den Medikamentpens, für deine Geschichte, für deine Perspektive, für deine Sicht auf die Schweiz. Danke, bist du da gewesen und danke, hast du Zeit genommen.
Danke für den Austausch.
Danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Das war KMU Story Nummer 48 von Ipsomed, im Podcast vom Swiss Venture Club. Alle Folgen und auch die nächste gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Viel Erfolg bei der eigenen Story jeden Tag und bis zum nächsten Mal, wünscht Oliver Steffen. Tschüss.
KMU Stories. Die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix SVC den besten Unternehmer vom Land die verdiente Anerkennung verschafft.